Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes Leben mit Hund. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Martina Flocken von Doggy Fitness. Und Martina hat nicht nur einen Grundsatz, der mir total entgegenkommt, nämlich den Grundsatz Bewegung ist Leben, sondern Martina begleitet mich direkt und indirekt schon seit vielen, vielen Jahren. Nämlich, ich musste gerade eben nochmal nachdenken, ich glaube, es war im Jahre des Herrn 2016 oder 2000, ja doch, es müsste 2016 gewesen sein, als meine Nayeli vor lauter Schmerzen nicht mehr wollte und ich Martina als Physiotherapeutin kennenlernte, die dann bei uns tatsächlich den Stein ins Rollen gebracht hat, dass die Nayeli noch bis vor kurzem bei uns war. Und mich jetzt auch in den letzten Monaten nochmal mit einem wunderschönen Senior-Fitness-Kurs begleitet hat, wo wir dann aber nur noch Just for Fun mitgemacht haben. Liebe Martina, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist.
Ja, liebe Anne, danke, dass ich dabei sein darf und danke für deine lieben Worte. Und du hast recht, es sind echt, ich habe dann auch nochmal überlegt, es ist echt schon seit 2016, eigentlich seit ich, kurz nachdem ich Doggy Fitness gegründet habe, haben wir uns kennengelernt und ja, ist schon eine lange Zeit.
Ist eine total lange Zeit und es war für uns wirklich, wirklich die Rettung, weil du damals dir die Mühe gemacht hast, dir die ganzen Diagnosen anzugucken, beziehungsweise die Nicht-Diagnosen, und du warst die Erste, die mir geglaubt hat, dass mein Hund Schmerzen hat.
Ist ja eigentlich unglaublich, ne? Ich sag ja immer, dass wir Menschen, wir Hundemenschen, uns auf unser Bauchgefühl verlassen sollten, weil das, was du erlebt hast, dass halt der Schmerz oder das nicht ernst genommen wird, wenn der Mensch sagt, mein Hund hat Schmerzen und das abgetan wird aus irgendeinem Grund, dass man sich darauf nicht einlassen sollte, sondern dass man sich darauf verlassen sollte, auf das Bauchgefühl und das auch ernst nehmen sollte.
Die Nayeli ist damals dann ja am Ellenbogen operiert worden und ich hatte so die Hoffnung, dass wir damit jetzt endlich den Knackpunkt gefunden haben und du hast von vornherein gesagt, das kann eigentlich nicht nur der Ellenbogen sein, war dann ja auch nicht. Und für mich war das wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Das ist auch was, was ich von meinen KundInnen immer wieder höre. Dieses nicht gehört werden, nicht gesehen werden, belächelt werden, so nach dem Motto, wir hatten das Thema eben kurz bevor wir aufgezeichnet haben, schon, ja, ist der Kindersatz, die steigert sich da so rein. Und dabei wissen wir, wenn wir unseren Hund beobachten, da ist was. Wir sehen sozusagen die Sorgenfältchen im Gesicht, die Anspannung im Gesicht und wir sehen, das läuft einfach nicht mehr so rund. Begegnet dir das auch viel, dass die Leute erstmal kommen und sagen, da stimmt was nicht, aber wir wissen gar nicht so was? Oder kommen die Leute zu dir häufig mit der fertigen Diagnostik?
Nee, ganz oft sind das so ganz schwammige Themen. Und auch Menschen, die schon von A nach B gelaufen sind, weil sie eben dieses Gefühl haben, weil sie sagen, irgendwas stimmt nicht mit meinem Hund, irgendwas ist da komisch. Ich kann es aber nicht genau spezifizieren. XY hat draufgeguckt und hat gesagt, da ist nichts. Ne? Oder so, wenn es ein älterer Hund ist, der Klassiker, ja, der ist halt alt, ne? Da muss man sich jetzt mit abfinden. Und ganz oft ist es auch so, dass die Leute sagen, ja, da vorne oder da hinten haben wir jetzt irgendwie mal ein Problem gehabt. Und dann wurde aber auch nur da, so wie es bei euch war, geguckt. Ne? Also der Hund hat irgendwie eine Problematik am Ellbogen, dann beschränkt man sich darauf. Aber dass vielleicht der Übeltäter ganz woanders sitzt, das wird eben häufig nicht berücksichtigt. Also es wird rein symptomatisch behandelt, ganz gleich, ob wir jetzt von einer medikamentösen Behandlung sprechen oder ob wir von einer OP sprechen. Aber im seltensten Fall wird der Hundekörper als funktionelle Einheit angeschaut und untersucht und auf den Kopf gestellt. Und wir haben ja nun mal auch das Problem, du hast ja gerade schon ganz schön gesagt, ne, man sieht so die Sorgenfältchen im Gesicht des Hundes. Ne? Die Hunde haben ja tatsächlich auch, man spricht ja vom Schmerzgesicht. Ne? Das ist ja das, was wir sehr schnell eigentlich wahrnehmen können, wenn uns unser Hund irgendwie strange vorkommt, irgendwas anders ist, wenn wir ihm ins Gesicht gucken. Das sieht irgendwie verändert aus. Und ja, Hunde können ein Schmerzgesicht haben. Und das ist wirklich was ich ganz, ganz oft erlebe, dass die Menschen verzweifelt sind und sagen, irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas passt nicht, aber wir finden nicht raus, was es ist. Oder ich bin abgetan worden, ich übertreibe Helikopterhunde-Mama. Und lauter solche Sachen, was natürlich auch maximal frustrierend ist. Ne? Und ich meine, das sind die Menschen, die nicht aufgeben und sagen, hey, da ist aber irgendwas. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen ja, sich damit abfinden und einfach sagen, ja, okay, dann spinne ich halt, ne, dann sehe ich halt Gespenster.
Ja, oder mein Hund ist einfach besonders ein besonders Sensibelchen oder empfindlich oder so, wobei dann hätte er ja trotzdem was. Ich finde das total, also so ein Klassikerspruch, den, wo sich mir wirklich der Magen zusammenzieht, ist, wo sollen wir denn da anfangen zu suchen? Den habe ich so oft gehört, wenn ich gesagt habe, der geht es nicht gut, die hat Schmerzen, die sitzt mit abgeknickter Hüfte, was sie vorher nicht gemacht hat. Das Fell verändert sich, die Fellstrukturen oder auch die Fellfärbung verändert sich. Da ist irgendwas und ich werde es nie vergessen, wie oft ich diesen Spruch gehört habe, ja, wo sollten wir denn da anfangen zu suchen und sind Sie sich bewusst darüber, was das kostet?
Ja. Ja, man muss sich halt, ja, es sind halt nicht die einfachen Fälle, ne? Aber ganz ehrlich, wenn ich zu einem Fachmenschen gehe, dann bin ich mir erstens bewusst, dass das was kostet. Und zweitens gehe ich dahin, damit derjenige mit seiner Expertise dann entsprechend einen Ansatzpunkt findet. Also irgendwo muss ich halt anfangen zu suchen. Und ja, im Zweifelsfall muss ich halt einmal den Hund durchröntgen, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, nicht sicher bin, kommt die Problematik aus dem Rücken oder kommt die Problematik aus der Vorderhand oder haben wir zwei Problematiken? Ja, irgendwas davon war vielleicht zuerst da, ist aber unerheblich, sondern es geht ja darum, Ursachenforschung zu betreiben. Und da muss man einfach dann gezielt und umfassend rangehen und nicht nur danach gucken, wo jetzt gerade die Symptomatik ist. Aber das ist schon was. Also wenn ich den Weg zum Fachmann, zur Fachfrau gewählt habe, dann möge der sich doch bitte die Mühe machen, das ernst zu nehmen und loslegen. Ne? Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten.
Und ich habe mich immer, also das klingt total dämlich, ich habe mich immer gefreut, wenn ich eine Diagnose hatte, selbst wenn es eine Diagnose war, mit der ich nicht, und das kenne ich auch von meinen KundInnen, selbst wenn es eine Diagnose ist, die einen nicht wirklich glücklich oder zufrieden macht, weil man dann was tun konnte. Und selbst wenn es etwas Chronisches ist oder selbst wenn es das Alter ist, dann können wir ja etwas für die Hunde tun und da kommst dann du ins Spiel, richtig?
Ja, in aller Regel schon. Ja, das kann ich sein. Ich meine, das können natürlich auch, das muss ja nicht nur ich als Physio sein, sondern das kann ja auch, weiß ich nicht, ein Tierheilpraktiker sein, ein Tierarzt. Ganz oft sind es ja unterschiedlichste Maßnahmen, die ineinander greifen können und sich gegenseitig ergänzen können. Ich bin extrem gegen diesen Konkurrenzgedanken, ne? Also das weiß ich nicht, dass der Physio, die Physio die Augen rollt, wenn man sagt, naja, mein Tierarzt ist da noch mit dran, ne? Oder ich habe einen Tierheilpraktiker, der ich vertraue. Im besten Falle tauschen sich alle Beteiligten miteinander aus und schauen, dass sie das bestmögliche Therapiekonzept für den Hund aufsetzen. Ne? Das ist ja, jeder hat ja in seinem Fachgebiet Komponenten, die er dafür abdecken kann. Aber da ist es natürlich ganz wichtig und du sagst schon, ja, es ist immer übel. Keiner hat gerne irgendeine Diagnose, mit der es jetzt umzugehen gilt. Aber in aller Regel, zum Beispiel, wenn wir von einer chronischen Geschichte sprechen, wenn wir von einer Arthrose sprechen, dann haben wir eine Diagnose, können damit aber umgehen. Und je früher wir von dieser Diagnose erfahren, umso früher können wir auch anfangen, den Patienten richtig zu behandeln und das Fortschreiten dieser Erkrankung zu verzögern. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also man kann ja nicht einfach sagen, oh, ich will es eigentlich gar nicht wissen, weil das macht das Ganze ja einfach nur noch schlimmer. Das hilft ja dem Tier am Ende des Tages nichts, wenn das mit Schmerzen rumläuft, die Erkrankung weiter fortschreitet und irgendwann ist es so, dass man einfach nichts mehr machen kann. Sondern es ist gut, Gewissheit zu haben, weil dann kann man einen Plan machen einfach und gucken, wie kann ich meinem Hund helfen.
Und wie kann ich Lebensqualität so schön und so groß wie möglich machen? Also so viel Lebensqualität wie möglich erzeugen. Und ich finde, du hast gerade zwei ganz, ganz wichtige Sachen gesagt. Das eine ist dieses Komplementärarbeiten mit anderen, eben zu sagen, hey, ich bin halt Hundetrainerin, du bist Physiotherapeutin und wenn wir jemanden für Ernährungsberatung im Netzwerk haben oder einen Tierheilpraktiker oder eine Tierheilpraktikerin, Tierärztin etc., nur dann bekommen wir ja wirklich diese 360-Grad-Perspektive hin, weil wir können nicht alles selber bis in die Tiefe verstehen. Und ja, klar, idealerweise tauschen wir uns dazu miteinander aus oder wissen zumindest, in welche Richtung es jeweils geht, damit es auch für den Hundehalter oder die Hundehalterin dann eben praktikabel bleibt.
Genau, das ist ja auch sowas, was extrem wichtig ist. Wir haben ja immer ein großes, wenn wir jetzt mal über das Schmerzmanagement an sich sprechen, wir haben ja ein riesiges Portfolio, aus dem wir das schöpfen können. Es muss aber immer praktikabel sein. Es muss für den Hund praktikabel sein und sinnvoll sein. Es muss aber auch für den Menschen natürlich irgendwie umsetzbar sein. Und das ist was man dabei auch immer berücksichtigen muss. Deswegen ist so ein Schmerzmanagement und so eine Begleitung immer eine individuelle Sache. Also du kannst nicht pauschal sagen, mein Hund hat Schmerzen, ich sage das jetzt so ganz ketzerisch, schmeiß mal Tablette XY ein, ne? Und die kann man einfach immer einschmeißen, ne? Also selbst das, und das ist auch, das finde ich übrigens auch ganz wichtig, für mich persönlich, du hast gerade das Thema Lebensqualität angesprochen, für mich steht die Lebensqualität und damit verbunden die Schmerzfreiheit an oberster Stelle.
Ja.
Und wenn das bedeutet, dass ich meinem Hund ein Schmerzmittel gebe, ein konventionelles Schmerzmittel gebe, dann ist es in Ordnung so. Weil wenn der Hund unter Schmerzen leidet und dann auch noch unter einem chronischen Schmerz, dann wirkt sich das extrem negativ auf die Lebensqualität aus und bringt Stress mit sich. Und ich meine, du weißt als Hundetrainerin, was das bedeutet, wenn der Hund Stress hat. Ja? Wenn wir es nur auf den Humanbereich übertragen, wenn ich Kopfschmerzen habe, bin ich auch latent unleidlich. Ja? Und warum sollte es dem Hund anders gehen, wenn der Kopfschmerzen hat, wenn der Rückenschmerzen hat? Ja.
Natürlich, wir sind dünnhäutiger, wir reagieren impulsiver, wir sind schneller gereizt, wir reagieren emotionaler und das gilt bei den Hunden auch.
Das spielt ja alles mit rein. Und deswegen, die Schmerzfreiheit ist das oberste Gebot. Und da gilt es einfach für den Hund, ein Konstrukt zu schaffen, was aus Maßnahmen besteht, die ihm helfen. Das kann hundephysiotherapeutisch, ich meine, allein da haben wir ja die verschiedensten Sachen, auf die wir da zurückgreifen können. Ich finde es immer ganz wichtig auch, es wird ganz viel immer mit passiven Maßnahmen gearbeitet, was natürlich auch gut und sinnvoll ist, ne? Ob es jetzt irgendwie Lasertherapie ist oder Elektrotherapie oder Massagen nicht zu vergessen, ist auch super wichtig. Aber zugleich finde ich es auch extrem wichtig und absolut unverzichtbar, und das zeigen ja Gott sei Dank auch neuere Studien, auch aus dem Humanbereich, dass auch gezielte, bewusste Bewegungen Schmerzen lindern können. Also gleichzeitig auch auf die Mobilität zu setzen. Das ist einfach ein unverzichtbarer Faktor. Also dieses pauschal, der Hund hat Schmerzen, das heißt, wir bewegen ihn nicht mehr, wir schonen ihn nur noch. Das ist halt auch absolut überholt. Keine Frage. Wenn es eine Diagnose gibt, wo es heißt, okay, absolute Ruhigstellung, dann ist es so. Aber in aller Regel, wenn wir jetzt von einer degenerativen Gelenkerkrankung sprechen, dann sollte man nach Möglichkeit immer auch darauf setzen, den Hund zu mobilisieren, weil wir über diese Bewegungen auch Schmerzen lindern können. Und es werden ja zugleich auch noch, wenn man das Ganze dann noch ein bisschen nett macht mit dem Hund, auch noch Endorphine ausgeschüttet. Und das wirkt sich ja, Gate-Control-Theorie wirkt sich ja dann auch wieder positiv auf das ganze Schmerzgeschehen aus. Also das jetzt nur so aus physiotherapeutischer Sicht betrachtet.
Ich habe die Zusammenarbeit mit dir auch immer sehr genossen, genau wegen dieses Ansatzes, weil es immer ganz klar war, der Hund kriegt alles an Schmerzmitteln, was er braucht, und die Übungen sind da, um Beweglichkeit zu erhalten oder zu erhöhen, und die begleitenden Maßnahmen und die Übungen sind dafür da, dass wir vielleicht Schmerzmittel lang- oder mittelfristig umstellen und reduzieren können oder zumindest nicht aufstocken müssen. Das fand ich immer total toll, weil da war eben nicht dieses, nein, wir geben dem jetzt kein Schmerzmittel, damit der nicht über die Stränge schlägt, sondern wir haben immer geguckt, wie können wir Spaß und Bewegung kombinieren. Und ich habe das geliebt. Also die Nayedi hatte zu dem Zeitpunkt hier auch wirklich den Spitznamen die Tonfee. Weil wenn ich die Tonmatte ausgepackt habe, dann ist die halt sofort angepummelt gekommen, hat sich da draufgestellt und hat gesagt, was machen wir heute? So, und das waren dann unsere Highlight-Momente auch zu diesen sehr, sehr, sehr schwierigen Zeiten. Du hast eben von Übungen gesprochen und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Part bei dir, weil du ja so schön unterstützende Maßnahmen, Massagen, also passive Sachen und Übungen kombinierst und die Übungen dabei, ich würde sagen, auch so ein Stück weit dein Steckenpferd sind. Und mir aufgefallen ist, dass ich da von dir, von der Zusammenarbeit mit dir, echt verwöhnt war, weil immer wenn eine meiner KundInnen zu mir kommt und sagt, wir waren beim Physiotherapeut, frage ich, welche Übungen hast du denn als Hausaufgaben gekriegt? Und die gucken mich dann immer an wie Ochs vom Berg und sagen, naja, wir haben erstmal nur massiert, und dann sage ich immer, dann frag bitte, mit welchen Übungen wir unterstützen dürfen. Und dann setzen wir die so um, dass dein Hund die machen kann. Aber ich will gerne wissen, was der macht. Ich finde dieses Thema Fitness und Bewegungstraining, du hast eben schon gesagt, wir wissen heute viel mehr, dass Bewegungen wichtig sind. Wir wissen heute ja auch viel mehr über Faszien und dass Schmerzen vor allen Dingen im weichen Gewebe entstehen. Und was ist so dein Credo oder dein Grundsatz, wenn du Übungen anleitest oder mitgibst? Also du hast ja ganz tolle Online-Kurse mit wunderschönen Übungen. Aber was ist so das, wo du sagst, das braucht wirklich, also das sollte jedes Mensch-Hunde-Team, die eine Schmerzgeschichte haben, bei Übungen beachten und mitnehmen?
Also wichtig finde ich ist ja immer, man kann natürlich so grundsätzlich, also wie jetzt zum Beispiel über die Online-Kurse, man kann ja immer eine Orientierung geben. Weiß ich nicht, die Leute wollen immer wissen, wie viel kann ich denn machen? Wie viele Wiederholungen soll ich denn machen? Ne? Weil sowas kann man natürlich immer nur einen Richtwert geben, weil der Hund ist ja individuell zu betrachten. Das, was ich machen kann, ist, dass ich sagen kann, okay, wir haben, was nehmen wir denn jetzt als Beispiel? Wir haben eine Arthrose in der Hüfte. Das heißt, ich kann sagen, okay, die und die und die Übungen, ne, damit startet man, das macht Sinn. Wir haben eine Übung dabei für Muskelaufbau, welche für Beweglichkeit. Das heißt, dass die unterschiedlichen Komponenten abgedeckt sind aus dem Hundefitnessbereich oder wie man das so ursprünglich in der Physiotherapie mal nannte, Gerätetraining, ne, Hundekrankengymnastik. Hört sich nicht so nice an, ist aber faktisch eigentlich dasselbe. Aber dass man da immer so ein bisschen auch auf den Hund gucken muss, wie viel kann der denn? Was ist für den Hund umsetzbar? Und dass wir das nehmen, was der Hund uns geben kann. Dass wir den keinesfalls dazu drängen, du musst jetzt aber, weiß ich nicht, 5 Wiederholungen machen oder 4 bis 5 Wiederholungen, weil das steht ja im Trainingsplan. Wenn wir an einem Tag nur 3 Wiederholungen schaffen, ist das super. Es ist immer besser, wenig zu machen, aber etwas zu machen. Weil dieses Nichtstun, das ist eben das, was fatal ist. Und es geht nicht darum, dass man möglichst viel trainiert, dass man möglichst lange trainiert, sondern dass man gezielt Übungen auswählt und die versucht so zu machen, dass es dem Hund dabei gut geht. Also immer auch nach der Tagesform gucken, finde ich auch was ganz, ganz Wichtiges. Und was ich jetzt so, was das Training angeht, ebenfalls wichtig finde, ist, dass es ein bedürfnisgerechtes Training ist. Dass man nicht sagt, naja, also ich suche mir jetzt lustig irgendwelche Sachen zusammen, weil im Internet kannst du natürlich irre viel Übungen irgendwo in den sozialen Medien dir raussuchen, YouTube, was auch immer, die dann alle ganz spektakulär und toll aussehen, aber vielleicht gar nicht passend für den Hund sind. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, die passenden Übungen zu machen für die Bedürfnisse des Hundes und sich auch nicht mit anderen zu vergleichen. Ist für mich auch so eine ganz wichtige Komponente. Wir sind ja in so einer leichten, kann ich das so sagen, Wettbewerbsgesellschaft. Mhm. Und das ist mittlerweile ja auch auf unsere Hunde übergegangen. Also wir übertragen das auf unsere Hunde, dass wir sagen, Hund XY aus diesem lustigen Instagram-Video kann aber Handstand-Überschlag, ne? Dann muss mein Hund das auch können. Also dieses Vergleichen zu lassen, sondern einfach zu gucken, wo stehen wir, wo steht mein Hund und das Training einfach mit ihm auch zu genießen. Also diesen Leistungsdruck daraus zu nehmen, das einfach nice zu machen und schön zu machen, sodass der Hund Spaß daran hat, dass es ein gemeinsames Ritual ist. Also so wie du das mit Nayeli auch erlebt hast, das ist ja eigentlich das, genauso wie es sein sollte. Der Hund hat da Bock drauf, ja. Und wenn du die Matte da nicht ausrollst, ne, dann musst du halt selber dich daran erinnern. Ne? Das ist was ich echt auch oft höre von den Leuten. Das habe ich aber Tessa echt schon erlebt, dass sie dann irgendwie so nach dem Motto jetzt so eine Action hier, jetzt möchte ich was machen. Und wenn sie das Bedürfnis danach hat, gebe ich dem auch nach. Und es muss einfach auch nicht perfekt sein. Das, finde ich, ist auch was man den Menschen mit auf den Weg geben sollte. Dass man ganz oft sieht, ja, das, was ich im Internet sehe, das ist nett, das sieht vielleicht auch toll aus, aber es ist immer nur eine Millisekunde, das ist immer nur eine kleine Sequenz aus dem, was der Mensch mit dem Hund erarbeitet hat, wie das vorher ausgesehen hat, welche gesundheitlichen, körperlichen Bedingungen der Hund mit sich bringt, das wissen wir ja alles nicht. Und es muss nicht alles perfekt sein, sondern der Weg ist das Ziel. Man erarbeitet sich das miteinander. Und wenn ich das nicht berücksichtige, dann setze ich meinen Hund ja wieder unter Druck und damit auch unter Stress. Und damit beeinflusse ich das Training dann ja eigentlich eher negativ. Wenn ich sage, okay, du musst jetzt aber perfekt stehen. Und der Hund mit der Hüftdysplasie kann das aber vielleicht noch gar nicht, weil er gerade erst damit angefangen hat. Und wenn ich das jetzt wieder mit Menschen vergleiche, ich habe vor 2 Jahren angefangen mit Sport und Kniebeugen waren für mich echt so ein Thema. Und dann musste ich erstmal anfangen, Kniebeugen ohne Gewicht zu machen. Also so weit, wie ich konnte. Und dann haben wir angefangen, sukzessive Gewicht dazu zu nehmen. Und genauso müssen wir einfach das Training bei unseren Hunden auch aufbauen, dass wir erstmal an den Basics arbeiten und dem Ganzen auch Raum und Zeit geben, sich zu entwickeln und dem Hund die Zeit lassen, sich zu entwickeln und das wahrzunehmen und seinen Körper irgendwie auch zu spüren.
Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Also bei uns geht es ja auch ganz viel darum, dass ich sage, wenn der Hund solche Dinge macht, weil er dazu gedrängt worden ist, dann hast du ja auch eine ganz andere Muskelspannung. Du hast eine ganz andere Muskelspannung und wenn wir den Hund in Bewegungen bringen, die der unter Druck macht, dann wird das sicherlich weder seinem Geist noch seinem Körper so gut tun, wie dann, wenn er sie flüssig macht, weil es ihm Freude macht. Und das finde ich total schön. Und du hast gerade so ganz, ganz nebenbei was gesagt. Da möchte ich kurz drauf eingehen, weil ich vor dieser Podcast-Episode eine Sprachnachricht gekriegt habe. Manchmal dürfen Leute aus dem Newsletter uns Sprachnachrichten schicken mit ihren Fragen. Und es war eine Frage dabei, die eigentlich bei mir gar nicht so richtig ist, beziehungsweise so, wie sie gestellt ist, war sie bei mir richtig. Aber ich würde gerne an der Stelle ein bisschen an dich übergeben. Denn es kam die Frage auf, der Hund hat eine kürzlich diagnostizierte HD und jetzt wurde Toben und Action und Co. verboten. Und die Frage an mich lautete, was soll ich denn stattdessen machen? Da werde ich auch in einem der nächsten Podcasts noch drauf eingehen, was wir alles machen können, wenn die Hunde gehandicapt sind. Aber die Frage mal an dich, du hast eben so schön gesagt, vielleicht kann der mit einer HD noch gar nicht sauber stehen. Wir können doch bei einer HD ganz schön viel machen, sodass wir Toben und Action und Co. gar nicht verhindern müssen, oder?
Ja, natürlich. Also wenn du, ich meine, ganz gleich, ob er jetzt von der Hüftdysplasie oder Spondylose, ich meine, es ist, wir müssen einfach ehrlicherweise sagen, es ist natürlich ein, kann man das so sagen, es hört sich zu hart an, aber es ist ein körperliches Defizit. Ne? Der Hund hat eine Baustelle, ja. Die können wir auch nicht schönreden. Aber du kannst natürlich, wenn du eine gute Muskulatur hast, wenn der Hund ein gutes Körpergefühl hat, wenn er sich sicher bewegt und wenn wir eben auch schmerzfrei haben, er eine gute Beweglichkeit hat, dann kann er einfach auch ein ziemlich normales Leben führen. Also das muss man einfach auch mal sagen, dass es ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Also ich sage jetzt nicht, jag den Hund mit seiner HD über einen Agility-Parcours, ne? Sondern geht den gesunden Mittelweg, guckt, dass man den Hund so weit wie möglich stärkt und aufbaut, also körperlich aufbaut und findet Möglichkeiten, um ihm trotzdem Spiel und Freude und Spaß zu erlauben und zu gestatten, weil hier kommt ja auch wieder so ein bisschen Körper und Geist hängen ja auch zusammen, die Psyche. Ja? Wenn ich einen Hund habe, den ich dann mit einer HD absolut ruhig halte, der läuft nur noch an der Leine und der darf auch nicht mit anderen Hunden spielen, und ist vielleicht erst 2 Jahre alt. Und das praktiziere ich jetzt mit ihm, sagen wir mal, 10 Jahre lang so. Und ziehe das durch. Dann haben wir vielleicht die HD immer noch relativ gut im Zaum. Aber der Hund ist schwer depressiv, weil ich sämtliche Sozialkontakte unterbinde und weil er einfach nichts machen darf, woran er Spaß hat. Es gibt ja auch immer Alternativen.
Und wir haben vielleicht sogar noch mehr körperlich, ja. Weil er nie das Tempo laufen kann, was sein natürliches ja. wäre zum Beispiel. Ne?
Aber du kannst halt wirklich körperlich viel aufbauen und auffangen. Und es gibt wenig Erkrankungen des Bewegungsapparates, wo ich sagen würde, da können wir jetzt irgendwie aber nichts mehr machen. Also wir haben in den meisten Fällen zumindest die Möglichkeit, den Status zu erhalten und in ganz vielen auch die Möglichkeit, den Status zu verbessern, und sodass die Hunde wirklich ein normales Leben auch leben können. Und ich würde auch einen Hund mit einer HD spielen lassen, das, wenn er entsprechend die körperliche Konstitution hat. Man muss halt immer, wie du schon sagtest, auch die Beschäftigung, die Aktivität, das muss man alles natürlich abwägen. Das liegt in unserer Hand, in unserer Verantwortung, das auch zu steuern, ne? Dass man einem Hund mit einer Ellbogendysplasie jetzt nicht 50 Mal am Tag das Bällchen wirft, sondern einfach, also ist ja sowieso jetzt nicht so die Top, Beschäftigung und Aktivität für den Hund. Ne? Aber es ist ja so, das sind so die Klassiker, die ich auch in der Praxis immer wieder gehört habe. Ne? Wenn ich gesagt habe, Bällchen spielen ist jetzt aber nichts mehr. Ne? Ja, nee, aber das ist ihm doch so unglaublich wichtig. Das macht er doch so gerne. Ja, warum macht er das gerne? Ne? Da bist jetzt du als Trainer wieder, könntest wahrscheinlich ausufernd darüber berichten, warum Bällchen spielen eher nicht nur aus körperlicher Sicht, sondern auch aus trainerischer Sicht, sage ich mal, eher Murks ist. Aber es gibt ja immer auch Alternativen, die ich dem Hund aufzeigen kann, ne, die ich ihm nahebringen kann, was ich mit ihm machen kann. Aber es gibt keinen Grund, dass ein Hund mit einer Erkrankung des Bewegungsapparates irgendwie in die Ecke gestellt wird und ja, nicht mehr leben darf, sage ich mal.
Lustigerweise haben wir übrigens letzte Woche die Termine für meine Vorträge, Online-Vorträge fürs nächste Quartal geplant und da wird es einen geben, der heißt Beispielen, gerne, aber bitte richtig. Also, schöne Steilvorlage, liebe Martina, für alle Leute, die im Anlass mit Hund Zirkel sind, da ist der mit drin. Solltest du also noch nicht Zirkelmitglied sein, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann komm dazu, wenn dich das Thema Ballspielen aber richtig interessiert. Ich finde, du hast was total Wichtiges gesagt und das entspricht mir auch, deswegen finde ich es wahrscheinlich wichtig. Ich hätte es jetzt so formuliert, ein Hund mit einer Krankheit, welcher auch immer, darf trotzdem Lebensqualität haben. Und solange wir sie nicht anheizen, über ihre Grenzen zu gehen und dafür sorgen, dass sie eine gute Konstitution entwickeln, finde ich das nämlich total wichtig, dass wir sie auch rennen und flitzen und toben lassen. Und ich denke mir dann halt immer, es wird immer die Situation geben, wo der Hund außer Kontrolle gerät, weil wir die Leine versehentlich fallen lassen, weil er im Freilauf ist und wir ihn eben nicht zu 100% kontrollieren können, niemals und auch nicht sollten, weil er zu Hause ist und uns sonst über Tische und Bänke geht. Und ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, oder mich würde deine Meinung interessieren, ob du das auch so siehst, viel, viel wichtiger ist, die Hunde adäquat auf diese Spring- und Stolper- und Flitzmomente im Körper vorzubereiten, statt zu versuchen, sie nicht stattfinden zu lassen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Sprünge sind natürlich grundsätzlich was für Hunde jetzt nicht so optimal ist. Ne? Das ist ja auch was eben ganz oft angeheizt wird, ne? Dass man sagt, oh, jetzt spring doch mal da drüber. Und also das ist halt was ich jetzt eher nicht provozieren würde.
Ich meinte eher
würde,
so dieses, ne? Über Stock und Stein. Genau, der Hund dreht seine Kreise und dann springt der halt auch mal über was
das
rüber.
Das ist völlig legitim. Es gibt auch viele Sachen, die ich mit meinen kaputten Knien nicht machen soll. Ne? Ich möchte aber trotzdem auch leben. So. Und wenn ich das jetzt mal an ein Beispiel von meiner Snowy nehme, die ja verschiedene Erkrankungen des Bewegungsapparates hatte, oder sagen wir besser so, wir wissen nicht, wo sie keine hatte. Und ich habe die mit der Tessa rennen lassen. Die haben zusammen gespielt und rumgetobt und ich habe sie das machen lassen. Natürlich immer alles in Maßen. Das ist ja auch etwas, was wir natürlich steuern können. Ne? Ich muss es ja nicht bis zur totalen Erschöpfung machen. Aber es war mir wichtig, dass dieser Hund ein Leben führt, was so normal wie möglich ist. Und ja, wo du sagst, wir haben sie nicht immer komplett unter Kontrolle. Die beiden sind mir natürlich auch schon mal abgeflitzt. Ne? Und dann kam sie wieder und hatte die Zunge auf 7.5 hängen und war halt platt. Ja, gebe ich zu. Mir als Physio ist das passiert. Ja, mein Hund war platt und ist am nächsten Tag echt schlechter gelaufen. Aber die hat halt auch eine Menge Spaß gehabt. Das muss man in dem Moment einfach auch mal zulassen und in Kauf nehmen. Was jetzt keine Motivation dazu sein soll, seinen Hund permanent auszupowern und überzustrapazieren, aber einfach ihn auch leben zu lassen und Freiheit zu gewähren.
Und auch, ja, genau, ich finde das total schön, dass du das sagst, auch so ein bisschen wirksam und selbstbestimmt entscheiden zu lassen, was ihm körperlich gerade gut tut.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich haben unsere Hunde jetzt nicht so das Vernunftsdenken, ne? Das ist ja einfach so. Das haben sie einfach nicht, aber wie gesagt, wir können ja auch steuern, wie lange lasse ich das zu, in welchem Ausmaß lasse ich das zu, aber grundsätzlich den Hund nicht, oder wie soll ich das richtig formulieren, den Hund nicht auf seine Behinderung, auf seine Erkrankung zu reduzieren, das ist halt das, was ich ganz, ganz wichtig finde, weil dann hast du nämlich irgendwann nur noch die Krankheit und die Bedürfnisse, die da drum herum entstehen und die da sind, den wird einfach nicht mehr, die werden nicht mehr wahrgenommen. Ja, wenn ich einen Hund nur darauf reduziere, oh mein Gott, der Rücken, die Hüfte und überhaupt, dann was bleibt da noch davon übrig? Und wo bleibt das, was du gerade schon sagtest, auch mal selber entscheiden zu können, sich selber einschätzen zu können? Ja, das geht ja dann total verloren.
Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, also was bei mir zum Beispiel eine Beeinflussung wäre, das wie spielen Hunde, wenn sie zum Beispiel miteinander spielen, ist, wir bleiben nicht auf einem kurz gemähten, langweiligen Rasen stehen, bis die sich ausgetobt haben, sondern wir Menschen gehen weiter durch ein durchaus interessantes Spaziergehgebiet, sodass die Hunde halt auch Anreize haben, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, als mit dem anderen Hund und dann wird das Spiel in der Regel automatisch weniger. Und dann kann man immer noch verstärken und fördern, wenn sie sich mit anderen Dingen beschäftigen. Und solche Sachen, da kann man ja schon durchaus gucken, dass man auch nicht auf den besten Kumpel verzichten muss, sondern man gestaltet es eben so, dass die Hunde trotzdem zeitweise gute, lustige Erlebnisse miteinander haben.
Finde ich eigentlich super spannend, den Impuls. Das muss ich unbedingt mitnehmen. Weil dann sind wir auch gar nicht so die Spielverderber, ne? Also dieses, so wir brechen das jetzt hier mal ab, ja, ne? Sondern wir bieten einfach was anderes an. Das finde ich sehr schön. Ja, cool.
Ja, ich sage das immer, wenn wir darüber sprechen, wie wir Begegnungstraining planen, dann sage ich immer, bitte, bitte trefft euch nicht auf einem Hundeplatz, wo die Hunde eigentlich nichts anderes zu tun haben, als sich auf den anderen einzuschießen, sondern wenn das Gehirn eigentlich die ganze Zeit die Information kriegt, oh, hier ist aber schön, oh, guck mal, was da noch Spannendes ist, dann fällt das Begegnungstraining viel, viel, viel leichter und wir kommen nicht in so eine Prüfungsstimmung. Weißt, so alles schießt sich nur noch auf ein Thema ein. Und allein über solche Maßnahmen, dass ich eben sage, ich fördere, dass der Hund sich mit der normalen Umwelt beschäftigt. Die Nayeli konnte stundenlang an einem Blatt, an einem Ast schnüffeln. Und dann bleibe ich halt stehen und warte auf sie und gebe ihr die Zeit, damit ich sie nicht nur antreibe und nicht nur vorwärts treibe. Dann sorge ich dafür, dass ich sie nicht anheize, sondern dann machen wir mal einen Spazierstech und brauchen halt für 2 Kilometer 2 Stunden oder so. Das kann man ja auch, da kann man ja auch einiges machen, ohne dass man den Hund dauernd deckeln muss.
Ja, es ist ja, muss man ja auch sagen, es ist ja auch so, der Spaziergang ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Zeit des Hundes. Ne? Also wenn ich da immer nur sage, okay, ich bin jemand, der auch mal sehr schnell geht. Ich muss mich da manchmal auch so ein bisschen bremsen. Die Tessa möchte aber vielleicht einfach ein bisschen schnüffeln und muss hier mal ein bisschen länger stehen bleiben und will dann nochmal gucken und so. Und da einfach zu sagen, hey, ich nehme mich da jetzt mal zurück. Sondern wir machen das so, wie der Hund das jetzt möchte. Ne? Und ja, dann schnüffelt sie da halt 5 Minuten und dann warte ich geduldig 5 Minuten und guck vielleicht auch mal blöd durch die Gegend, ne? Tut einem dann auch mal ganz gut. Aber das finde ich ist eigentlich auch was ganz, ganz Wichtiges, auch so im Zusammenhang mit Schmerzen, weil es dann ja auch immer heißt, ja, wir können ja gar nicht mehr so spazieren gehen und früher sind wir 10 Kilometer gelaufen und das geht ja alles nicht mehr und ist ja alles doof. Ne? Es gibt ja immer nur diese Pauschalitäten. Aber zu sagen, okay, ein Spaziergang definiert sich, oder die Qualität des Spazierganges definiert sich ja nicht nur oder nicht über die Strecke, die wir gemacht haben, sondern darüber, ja, weiß ich nicht. Ich kann auch 500 Meter laufen und der Hund hat zwischendurch ganz viel zu schnüffeln oder, weiß ich nicht, ich mache ein paar Übungen mit ihm oder verstecke ein paar Leckerlis oder was auch immer, ja. Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Und viele Hunde, gerade auch wenn sie wirklich sehr alt sind und sehr immobil sind, die haben auch gar keinen Bock mehr, so riesen Distanzen zu laufen. Die mögen aber trotzdem vielleicht gerne draußen sein und eben das, was du auch mit Nayeli beschrieben hast, dazu liegen oder zu stehen, zu sitzen und ja, zu schnüffeln, ne? Einfach die Nase in die Luft zu halten, ein bisschen rumzugucken und einfach wahrzunehmen. Das ist für die ja auch bereichernd. Ne? Und dann läuft man vielleicht nur eine kürzere Strecke. Also das Hundeleben definiert sich nicht über die Distanz, die wir auf dem Spaziergang machen.
Ich war vor 3 Jahren, glaube ich, war ich bei meiner Kollegin Anja Landler in Kärnten. Und wir waren mit ihrem sehr alten, sehr großen, sehr schweren Landseerrüden unterwegs. Und der wollte eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr so viel Gassi gehen. Aber der fand mich so toll, dass er unbedingt mitgehen wollte. Und dann haben wir uns verschätzt. Und dann hat dieser 55 Kilo Landseer an einer Stelle gesagt, hier bleibe ich jetzt liegen. Ich kann nicht mehr. Dann ist die Anja zurückgelaufen und hat das Auto geholt und hat da gesagt, ich steige nicht mal mehr ein. Und dann mussten wir diesen 55 Kilo Landseer irgendwie ins Auto kriegen. Und am nächsten Tag stand er da und hat gesagt, ich will wieder mit. So nach dem Motto, so was? Was war denn? Ich fand das toll. Ich will wieder mit. Dann haben wir die Runde natürlich kürzer gemacht und langsamer und. Aber das war so schön zu sehen, wo die Anja da stand und sagte, der hatte so wenig Bock in der letzten Zeit Gassi zu gehen. Und dann hat er nochmal so richtig, richtig Freude dran gehabt.
Ich merke auch einen Unterschied. Also die Tessa ist jetzt kein Hund, der so Bock, es ist ja keiner so, hey, cool, alle Hunde sind cool. Ne? Das ist ja mal unter uns gesagt nicht. Ne? Das ist da ja auch sehr wählerisch. Die ist nicht ätzend zu anderen Hunden, aber sie möchte halt nicht so viel Kontakt, also ausgewählt. Und wenn die mit mir, mit ihrer Ollen unterwegs ist beim Spaziergang, ist das schon manchmal irgendwie so, okay. Wenn die aber ihren Kumpel mit dabei hat, ne, oder mit einer Hundefreundin spazieren geht, dann bekommt das auch nochmal eine ganz andere Dynamik. Ne? Dann ist das plötzlich auch wieder, dann möchte sie voranlaufen und dann, als würde sie den anderen auch zeigen wollen, wo es denn so lang geht und sowas. Das gibt den Hunden natürlich auch nochmal, glaube ich, so ganz andere Impulse und eine ganz andere Motivation nochmal. Das ist einfach auch nochmal ein schöner Anreiz, finde ich. Ne? Das war für ihn wahrscheinlich einfach toll, da jetzt mit dir unterwegs zu sein. Und ja, dann werden da nochmal so richtig Energien freigesetzt.
Ja. Liebe Martina, wir haben jetzt ja ganz viel über kranke Hunde und über alte Hunde gesprochen. Du machst Hundefitness ja wirklich für alle Hunde im Prinzip. Also für wirklich, ob krank, ob alt oder auch präventiv. Aber in den letzten Jahren hast du, finde ich, einen ganz, ganz tollen, ganz, ganz tolle Seniorsparte auch nochmal entwickelt, wo es, finde ich, auch sehr viel darum geht, dass die Senioren nicht nur fit erhalten werden im Sinne des Körperlichen, sondern auch wirklich das Leben richtig genießen. Magst du darüber mal erzählen ein bisschen, was du da machst?
Ja, also grundsätzlich für mich war so dieses Seniorenthema, ich bin da irgendwie auch reingewachsen, vielleicht auch so mit Tessa so ein bisschen, weil sie begleitet mich ja, Tessa ist jetzt 14 geworden, geschätzt. Das heißt, sie begleitet mich eigentlich so meine ganze Physiozeit. Und mir ist mit der Zeit immer mehr aufgefallen, ja, gerade so im Bereich Hundegesundheit, es wird viel getan für Hunde mit Gelenkerkrankungen und für Prävention. Ja, mittlerweile gibt es viele Angebote. Aber die Hundesenioren fallen ganz oft so ein bisschen hinten runter. Ne? Da heißt dann halt einfach nur so, ja, der ist halt alt. Also egal, wo man hinkommt. Ne? Wenn man sagt, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil er ist ein bisschen langsam geworden. Ja, ist halt alt. Das ist so der Standardsatz, den man überall hört. Finde ich damit ab. Und ich finde aber, dass unsere älteren Hunde ein ganz besonderes Augenmerk brauchen. Weil wenn man bedenkt, dass so je nachdem, was für einen Hund wir da so haben, diese Lebensphase 4 bis 5 Jahre dauern kann oder auch länger, ist das schon Grund genug, sich damit auch ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen und die Hunde zu begleiten. Und wir haben ja auch Möglichkeiten, den Alterungsprozess zu verzögern, auch wenn wir ihn nicht verhindern können. Und das ist sowas, wo ich mich halt viel mit auseinandergesetzt habe und gesagt habe, okay, das ist so ein wichtiger Teil und so ein zeitlich raumnehmender Teil des Hundelebens. Da sollte man wirklich einen Fokus draufsetzen, weil es da auch ganz viel um Lebensqualität geht und auch das Thema Schmerzen. Also gerade beim älteren Hund so Stichwort Silent Pain, das einfach oft nicht gesehen wird. Ist er jetzt alt oder hat er Schmerzen? Und da mehr zu bieten oder überhaupt was zu bieten, weil das eben ganz oft unter den Tisch fällt und zu sagen, okay, wir können auch mit unseren älteren Hunden Hundefitness machen. Und wir sollten, nicht nur wir können, sondern wir sollten, weil das ist die Frage, die mir ganz oft gestellt wird. Kann der das denn noch? Ja, kann der. Ältere Hunde haben da auch Bock drauf. Ja, auch wenn die viel mehr schlafen und mehr Ruhe brauchen und Erholung brauchen. Die haben Bock, was zu machen. Die wollen nicht einfach in die Ecke gestellt werden, sondern die profitieren davon, wenn du mit denen Übungen machst. Das hält die fit. Es ist wie beim Menschen. Wenn ich einen älteren Menschen habe, der täglich spazieren geht, der vielleicht Sport macht, der wird ganz anders alt, der bleibt viel mobiler, auch im Kopf. Und auch zu begleiten, zu gucken, was kann ich machen mit Massage, was eine super schöne Ergänzung ist, gerade wenn die Hunde mehr Ruhe brauchen. Und es geht ja auch um Quality Time mit unseren älteren Hunden. Zu sagen, okay, ich kann mit einer Massage unterstützen oder was kann ich tun, was kann ich naturheilkundlich tun, was kann ich an Kräutern geben, um den Alterungsprozess zu verzögern, was kann ich an Wickeln machen. Es gibt ja super viel, was nicht zwangsläufig durch einen Therapeuten durchgeführt werden muss, sondern wenn ich die entsprechende Anleitung gebe, wenn ich das Wissen weitergebe, kann das der Hundemensch zu Hause machen. Und zwar so, wie der Hund es gerade braucht. Dann muss ich nicht warten, wir haben in 10 Tagen wieder einen Termin bei der Physio, sondern wenn der Hund gerade aktuell wieder Rückenschmerzen hat, dann weiß ich, ich kann ihn massieren. Oder ich nehme vielleicht noch die Rotlichtlampe mit dazu oder er kriegt mein Körnerkissen. Oder also das sind einfach Sachen, die man den Menschen an die Hand geben kann, nach Anleitung wohlgemerkt, womit sie das Leben des älteren Hundes gestalten und begleiten können. Und das Geniale ist ja auch, wenn ich als Mensch weiß, was ich machen kann, dann fühle ich mich dabei ja auch ganz anders. Wenn ich einfach nur sehe, wie mein Hund immer älter wird und abbaut und immer schlechter und es ist, ja, bist du irgendwann in so einer Abwärtsspirale und das ist natürlich auch ganz schwer, wieder rauszukommen. Wenn ich aber weiß, hey, ja, der ist älter, aber ich kann XYZ tun, dann gehe ich mit dem ganzen Thema auch anders um. Und das war für mich sowas, was halt irgendwie immer mehr Raum eingenommen hat und was ich finde einfach ganz wichtig ist, die alten Hunde nicht einfach zum wie sagt man so schön, zum alten Eisen zu zählen oder so, ne? Sondern diese Lebensphase aktiv mit ihnen zu gestalten. Ja.
Und es macht sehr, sehr, sehr viel Freude.
Ja, das sowieso. Es ist nicht immer schön, ne? Also kann man ja auch ganz offen sagen. Mm-mm. Gibt auch Momente, die bescheiden sind, wo es einem schlecht geht, wo man traurig ist, wo man weint und womit man damit vielleicht nicht umgehen kann. Aber das Leben mit einem älteren Hund kann und ist wunderschön. Und wir haben einfach super viele Sachen, womit wir unseren Hunden im Alter unglaublich viel Lebensqualität geben können.
Ach, wie schön. Ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Okay. Also, Martina, ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Ich finde deine Arbeit nach wie vor großartig. Ich liebe deine Online-Kurse. Wir verlinken die hier und drunter auch natürlich nochmal. Und wirklich für jeden, der sich mit Bewegung, mit Hundefitness im Sinne von einer gesunden Mobilität, ohne in irgendein Extrem zu fallen und mit wirklich facettenreichen Dingen von Massage über begleitende Maßnahmen, über Tonen gehen möchte, der ist da richtig. Und man braucht auch nicht ganz, ganz viel super Hightech-Equipment, sondern im Gegenteil, eigentlich hat man alles, was du in deinen Kursen verwendest, sowieso zu Hause in der Regel. Ne?
Ja, ist auch super wichtig, dass immer wieder, also sage ich immer wieder, nicht losrennen und wild irgendwie kaufen, sondern ich erzähle auch immer, was man alternativ aus dem Haushalt so zweckentfremden kann.
Besenstiele und solche Sachen. Genau. Ja. Also absolute Empfehlung von tiefstem Herzen. Wir verlinken dir die Kurse hier drunter, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und dir, Martina, tausend Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Das war sehr, sehr schön.
Sehr schön. Bis bald.